Momentan haben wir noch ein Glück. Wir haben sehr viel K und wenig I. Aber das verlagert sich ja auch mit der Zeit.
Es ist mal wieder Zeit, über KI zu reden. Denn KI hat einen neuen Markt gefunden. Und zwar nicht einen, von dem man jetzt denken würde, hey cool, wir haben damit eine neue Möglichkeit erschlossen, neue Sachen zu entdecken oder bestehende Prozesse zu verbessern. Nein, AI ist auf Facebook angekommen und führt da fröhlich Boomer an der Nase herum. Und ich meine Boomer jetzt wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, mit wie ihr euch einen Klischee-Boomer vorstellt. Da werden Bilder gepostet, die obviously AI-generated sind und es hagelt Kommentare und Likes und Shares. Aber ich glaube, über sowas und was damit noch alles angestellt wird, plus eventuell ein kleines Zusatztopic, was in einen ziemlichen Rant enden kann, darüber wollen wir heute sprechen. Und wer sind wir? Wir sind die Endgegner. Wir funktionieren nicht allein. Und deswegen einen wunderbaren guten Abend an dich, Spike.
Ja, moin. Also ich habe auf Facebook die Sachen tatsächlich auch schon gesehen, aber mittlerweile sogar auf Twitter gibt es ganze Model-Accounts in dem Fall. Ein Account, der mir gestern, als ich mal ausnahmsweise auf die For You-Page geklickt habe, empfehle ich niemanden bei Twitter auf die For You-Page zu klicken. Ich hatte Langeweile und ich hatte Kopfschmerzen und mein Kreislauf. Deswegen nehmen wir auch heute auf und nicht gestern, denn heute ist für uns Montag. Für euch ist das irrelevant. Ihr kriegt die Folge sowieso am richtigen Tag. Aber dementsprechend kam dann da so ein Bild von einer total aufgestylten Frau mit perfektem Körperbau, dem absolut symmetrischen Gesicht. Also man musste schon das Bild auf groß machen, um zu sehen, dass es sich dabei um ein AI-Bild handelt. Und dann kam mit einem Text dazu, so, ich bin ab jetzt nicht mehr brünett, sondern ich bin jetzt blond. Und die Leute haben's gefeiert mit so eine wunderschöne Frau. Also ich würde sagen, so 20% der Kommentare werden vielleicht Ironie und Sarkasmus gewesen sein, weil die gemerkt haben, das ist AI. Aber der Großteil der Menschen ist davon ausgegangen, dass das echt ist. Ein Problem stellt es momentan auch dar. Und ich denke mal, das werden wir heute nur am Rand anschmeißen. Und jetzt hat sich gerade unsere Dreimling und Säbel geöffnet. Dann können wir so an der Stelle dann einfach mal sagen, ich bin gerade gegen den Taster gekommen. Direkt zum Beginn der Folge. Säbel und Dreimling, euch vielen, vielen lieben Dank auch für diese Woche, für den Support. Na, ihr wisst, ihr haltet das Ding mit am Laufen. Und wir können euch gar nicht genug danken. Das fühlt sich mittlerweile schon so abgedroschen an. Aber trotzdem weiter ein großes Dankeschön. Und wenn ihr sagt, hey, wir haben auch Bock zu supporten, aber die Modalitäten von Patreon oder Patreon als Plattform gefällt uns nicht so. Habt ihr da eine Alternative? Dann haben wir dies auch. Und zwar Ko-fi. Dort habt ihr dieselben Möglichkeiten wie quasi auf Patreon. Aber ihr habt auch die Möglichkeit, uns einfach mal einmalig einen Kaffee rüberzuwerfen. Diese Funktion gibt es ja leider bei Patreon nicht. So, jetzt haben wir das mal zum Anfang auch abgehadet. Ich habe jetzt den Faden. Ich habe den Faden wieder. Ich brauchte nur einmal kurz zur Seite zu gucken. Und zwar, wo das Thema mit diesen Bildern auch unglaublich gefährlich ist, aber ich glaube, das schneiden wir nur ansatzweise an, ist, dass damit Wahlkampf betrieben wird. Und zwar momentan massiver Wahlkampf von rechts, wo dann diese AI-Frauen dargestellt werden, in typisch deutsch, sage ich es einfach nochmal, dann mit einem Doktortitel versehen werden, was schon richtig frech ist, weil das eine Amtsanmaßung ist. Und dann steht da, mein Name ist Doktor, bla bla bla, hast du nicht gesehen. Und ich bin stolze Deutsche und wähle die AfD und solche Scherze. Und das alles mit solchen Accounts, die darauf basieren, auf Interaktion zu gehen, genau wie diese AI-Accounts auf Facebook unter anderem, die dann halt ihre, ich sag mal, Modelbildchen posten. Das nimmt ganz, ganz unangenehme Züge langsam an, was da mit AI gemacht wird.
Ich meine, bei mir ist es, oder was heißt bei mir, allgemein ist das tatsächlich, dass Twitter hauptsächlich noch aus irgendwelchen Scam-Accounts oder Porn-Accounts oder sonst irgendwas besteht. Also bei jedem gefühlt dritten Account, wo man so drüber scrollt, steht dann hier Pussy in Bio und all so ein Kram. Das ist richtig wild. Die Only-Fansification hat definitiv überhand genommen. Aber ich glaube, die meisten Benutzer haben gemerkt, dass Twitter halt einfach keine Plattform mehr ist, auf der man sich rumtreiben will. Deswegen treffen sich da jetzt nur noch Bot-Accounts und Spam-Accounts miteinander. Wir haben wirklich mittlerweile den Status erreicht, wo AI mit AI redet. Halleluja. Nee, aber ich meine, was du gerade schon meintest, diese Model-Accounts, diese Fake-Model-Accounts, Natürlich gibt es mittlerweile auch Fake-Only-Fans-Damen, die dann AI-generiert sind, wo die Leute auch richtig schön reinpayen. Ist auch von außen irgendwo witzig zu beobachten. Als Ganzes, so auf die Menschheit betrachtet, eher ein bisschen traurig. Das Beispiel, was ich genannt hatte aus dem Intro von Facebook und Co., da geht es jetzt erstmal in erster Linie nicht um wirklich was Schadhaftes, wenn man so will. Es ist bloß ein wunderschönes Beispiel dafür, wie stark man Leute, die sich damit gar nicht auseinandersetzen, an der Nase herumführen kann. Weil da gab es dann mehrere Bilder, unter anderem häufig in so einem Szenario oder in so einem Setting, dass man afrikanische Kinder sieht, die dann aus Müll, also Pfandflaschen oder Reifenteilen, extreme Skulpturen gebaut haben. Also du siehst dann von wegen hier so einen kleinen Jungen, der dann aus Pfandflaschen so eine richtig große Bärenskulptur gebaut haben soll. Und darunter, und über dem Foto steht dann hier, mein Sohn hat das ganz alleine gebaut, um damit Aufmerksamkeit für unsere Situation, bla bla bla. Aber es ist halt obviously AI-generated. Teilweise haben die Kinder auf den Bildern drei Hände oder drei Arme. Dann hast du natürlich logischerweise, dass irgendwelche Bildfehler mit drin sind, irgendwelche Fragmente. Du kannst auch aus solchen Materialien, ohne zusätzlich noch was anderes zu verwenden, solche Skulpturen gar nicht bauen. Aber das wird nicht hinterfragt. Das ist komplett egal. Die Leute nehmen es hin, quasi gekauft wie gesehen. Und jetzt musst du dir halt überlegen, wenn diese Accounts, die das posten, die das ja quasi wahrscheinlich erstmal hier so, wir testen die Wasser, wir schauen mal, was funktioniert, was funktioniert nicht. Im letzten Ende wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass auch diese Accounts dann sich von irgendwo Geld ranholen, ne? Weil es gibt ja immer irgendwelche Leute, die Interesse haben, bestimmte Leute in eine andere Richtung zu lenken. Und wenn diese Accounts dann irgendwas posten, was AI-generated ist, wo die Leute aber jetzt keinerlei Verdacht haben, weil sie ja schon die ganze Zeit Bilder gesehen haben, die sie cool fanden, die sehr spektakulär aussahen, wenn dann jetzt plötzlich damit dann Steuerung oder Hetze in irgendwelche Richtungen betrieben wird, na dann, gut Nacht. Also ich meine, Facebook ist ja eh schon so ein Ort gewesen, wo sehr, sehr, sehr viel einfach bloß in den Void gebrüllt wurde. Quasi das, was Twitter jetzt auch geworden ist. Quasi noch Twitter noch in schlimmer gefühlt mittlerweile. Aber ich meine, auf Twitter hatte man halt immer irgendeinen bekannten Familienmitglied, was auch immer, wo dann quasi einmal im Jahr zu Weihnachten oder so, wenn man die nicht gesehen hat, dann wurde da halt irgendwie die Hetze oder die Tirade rausgeschrieben auf Facebook. Da kannst du immer noch schön blockieren. Am Esstisch funktioniert es eher schwieriger. Aber das ist so das Ding, wo ich halt Angst habe. Das ist die Demografik. Demographic,
glaube ich.
Ich benutze das englische Wort, Demographic. Das ist die Demographic von Facebook. Und wenn wir jetzt überlegen, dass dort Accounts unterwegs sind, die technologische Mittel haben, die heutzutage nicht mehr schwer zu bekommen sind, um haufenweise AI-Images zu erstellen und damit dann die eventuell vorhandene Wut und das Unwissen dieser Demographic zu nehmen und irgendwo drauf zu richten, das ist bedenklich. Das ist sehr, sehr, sehr bedenklich. Und ich frage mich halt, wie willst du. Also du als Person, wenn du dich nicht damit beschäftigst, wirst du es nicht raffen, weil die Bilder werden immer besser. Es gibt diesen wunderbaren Spruch, der unter anderem, glaube ich, auch von Marques Brownlee immer wieder benutzt wird. That's the worst version of this tech today. Also die Version der AI-Bilder, die wir heutzutage haben, ist die schlechteste Art, die sie jemals sein werden. Sie werden immer besser. Was natürlich auch bedeutet, dass das immer schwieriger wird zu spotten, ob das jetzt ein AI-Bild ist oder nicht. Und da ist die Frage, wie gehen Plattformen mit dieser Verantwortung um? Können sie überhaupt mit dieser Verantwortung umgehen? Weil wenn die Bilder irgendwann fotorealistisch werden, wie willst du denn als Content-Prüfer das erkennen, wenn die nicht irgendwie intern geflaggt sind mit irgendwelchen Metadaten? Then again, du kannst Metadaten auch einfach rauswerfen aus einer Datei. Ist auch gar kein Problem, gibt es kostenlose Tools für wie Sand am Meer. Ich weiß nicht, wie wir in Zukunft mit dieser Situation umgehen. Und das macht mir ein bisschen Angst.
Ich vermute mal, der erste Schritt wird sein, dass sie AI benutzen werden, um halt AI aufzuspüren, dass zum Beispiel ein Bild dann für Pixel gescannt wird. Solche Prozeduren haben wir ja heutzutage schon, aber dann halt noch feiner im Detail quasi, um irgendwelche Sachen zu finden, die quasi eine Diskrepanz in dem Originalbild auslösen. Momentan haben wir noch das Glück, dass es halt die Möglichkeit ist, dass da auf einmal bestimmte Merkmale sind, die so einfach nicht hingehören, wie zum Beispiel 7 oder 8 Finger. Oder neben dem Fuß ist auf einmal noch ein Fuß. Aber man muss halt schon genau hinschauen, um diese Sachen zu erkennen. Das Ding ist ja, es zieht ja nicht nur in die reinen Bilder ein, wo es noch einfacher momentan ist, wirklich diesen Hyperrealismus, Fotorealismus darzustellen, sondern es geht ja auch immer mehr wieder in die Videotechnologie. Ne? Wir hatten ja letztes Jahr hatten wir über das Video gesprochen von Arnold Schwarzenegger. Und selbst da waren wir durcheinander, als wir uns das Video von vornherein angeschaut haben, welches dieser beiden Bilder war jetzt echt. Und tatsächlich das mit der, wie wir es gedacht haben, mit der schlechteren Qualität, dass das AI-Bild war, war das echte Bild, da war das echte Videomaterial. Und das, was so aussieht, wie ihr uns jetzt hier seht, das war quasi das AI-Bild. Also da war schon, das war schon richtig heftig. Und ich habe letztens auch ein Musikvideo gesehen, wo das Gesicht von jemandem genommen wurde, um dann halt so ein Musikpart reinzubringen, weil die Person sollte eine Überraschung für diese Person sein. Also konnten sie die Person natürlich schlecht fragen, ob sie in diesem Video auftauchen kann. Und dann wurde auch mit AI gearbeitet, dass halt das Face Masking gemacht wird und das Voice Masking. Also, dass das alles stimmt. Und da hat man gesehen, dass es zu wenig Berechnungszeit war. Denn wenn der Mund aufgemacht wurde, konnte es passieren, dass quasi wie so ein Hautlappen so in den Mund so hineingewappt ist. Das sah ziemlich creepy aus. Aber ansonsten war das Gesicht halt, wäre das ein Standbild gewesen in dem Moment, hättest du nicht erkannt, dass es sich dabei um AI gehandelt hat. Und diese Renderprozedur, die genutzt wurde, waren nur irgendwie Bildmaterial und Learning-Prozess von 2-3 Stunden. Gib dem Ding mal eine Woche oder einen Monat für eine Person, dann hast du das Desaster aber ganz schön groß da. Deswegen haben wir schon vor weit über einem Jahr auch vor AI gewarnt. Wir feiern eine AI für die Möglichkeiten, die es uns eröffnet, aber gleichzeitig warnen wir für die Sachen, wo es missbrauchlich benutzt wird.
Das ist eben das Problem. Ich meine, OpenAI hat ja, ich weiß gar nicht, ob wir darüber schon im Podcast gesprochen haben, aber OpenAI hat ja mittlerweile auch ein eigenes Videotool entwickelt, Sora, wo du wirklich anhand von Text-Input ein komplettes Video, ich glaube, aktuell sind sie bei 10 Sekunden Videomaterial, was dir das einfach ausspuckt, out of nowhere, du tippst einen Satz und du kriegst ein Video. Das ist erstaunlich gut, erschreckend gut geworden. Ich meine, natürlich hast du immer noch wieder Hit and Miss, genauso wie du bei AI Image Generation immer noch Hit and Miss hast. Teilweise sieht es richtig gut aus, teilweise sieht es richtig furchtbar aus. Und genauso bei dem Video hast du eben teilweise, da haben sie ein Bild oder ein Video gezeigt von Fuchswelpen. Und du hast dann teilweise das Problem, oder waren es Wolfwelpen, ist ja auch egal, Welpen, du hast dann teilweise das Problem, dass die quasi aus dem Nichts einfach into existence spawnen oder dass du einen Welpen hast, wo dann plötzlich drei andere dahinter vorkommen, die da gar nicht hätten sein können und so weiter. Andererseits siehst du dann jemanden ein Buch lesen im absoluten Close-Up und plötzlich zoomt die Kamera raus und er sitzt auf einer Wolke und all sowas. Und das ist halt alles kein CGI, sondern AI-generated. Das ist wild, auf jeden Fall, in welche Richtung wir uns da bewegen. Ich habe dir spaßeshalber gerade mal bei uns im Discord ein Bild geschickt, was ich vorhin beim Recherchieren gefunden habe zu diesem ganzen Facebook-AI-Thema. Das ist unter anderem eins dieser Bilder, das werde ich dann hoffentlich auch dran denken, jetzt hier beim Schnitt einzublenden. Das ist eins dieser Bilder, die unter anderem auf Facebook kursieren, wo man, also da brauche ich keine zweimal drauf gucken, um zu sehen, dass das ein AI-Bild ist. Allein schon, weil das besagte Kind, was da sitzt, drei Arme hat. So, come on. Also klar, kann auch ein genetischer Fehler sein, aber ich würde jetzt auch gerade, weil das so sehr sehr weiche Konturen hat dieses Bild erstmal von AI-Bild ausgehen und weil die Skulptur dahinter ist halt auch sehr stark so aussehen lässt. Aber dann sieht man die Kommentare an diesem Bild, weil da wurden zwar die Namen und Profilbilder zensiert, aber trotzdem kann man da die Nachrichten noch lesen und es ist erschreckend. Also ich weiß nicht, ob das jetzt ein Facebook-Problem ist oder ob das ein Problem davon ist, dass Leute sich mit dem Feld AI und dem Image-Generation-Gedöns nicht beschäftigen. Aber ich meine, wenn du jetzt nicht anfängst, dich so ein bisschen dahinter zu klemmen, was das ist und wie es funktioniert und nach welchen Fehlern du suchen musst, dann wirst du es in 2-3 Jahren nicht mehr schaffen, das zu unterscheiden. Wenn du jetzt nicht quasi lernst, das zu erkennen und die klaren und bis jetzt, also aktuell noch klaren und dann später die subtileren Unterschiede zwischen Realität und AI-generated zu erkennen, dann wirst du der Reihe nach an der Nase rumgeführt werden. Ich meine, wir haben ja jetzt schon das Problem, das sehr starke Problem von Fake News, dass du teilweise eben irgendwelche Sachen in den Feed gespült bekommst, wo du, wenn du dann nicht nachliest oder dich nicht damit beschäftigst, das erstmal für bare Münzen nimmst. Am besten noch einfach, du siehst nur eine Headline und du smash direkt auf den Retweet, auf den Teilen-Button, wie auch immer, ohne dich damit zu beschäftigen, worüber der Artikel überhaupt geht. Und dann hast du ganz schnell das Problem, dass du eben Fake News verbreitet hast und dann nehmen deine Freunde, deine Bekannten das auch für bare Münze, weil du hast es ja geteilt, du wirst dich damit ja beschäftigt haben, deswegen glaube ich dir das mal. Jetzt stell mal vor, so ein ganzer Artikel einfach gedeepfaked, indem du AI-generated Bilder noch mit reinpackst, weil wir als Menschen, wir glauben Videomaterial eher als geschriebenen Text, wir glauben Bildern eher als geschriebenen Text, weil Bilder sind ja ein klarer Beweis, genauso wie Videos. Ich meine, ich habe das auf Video, das muss stimmen, das ist so passiert. Nein. Nein, leider nicht. Es ist wirklich nicht mehr so, dass wir jedem Video, was wir sehen, einfach so trauen können. Vor allem das Schlimme ist, die meisten Beweisvideos, in Anführungszeichen Beweisvideos, die heutzutage irgendwo eingereicht werden, die sind ja meistens hier so Handycam-Shake-mäßig aufgenommen. Da ist irgendwie, keine Ahnung, nehmen wir mal ein ganz schlimmes Beispiel. Du hast einen Bombenanschlag irgendwo und du siehst aus dem Fenster, wie jemand das rausfilmt und du siehst halt, ne, der shaket selber, die Videoqualität ist eh schon Mist, weil es irgendwie eventuell dunkel ist oder so und dann knallt es nur noch. Und sowas kannst du so einfach mittlerweile mit, also du brauchst ein ungefiltertes Model, das ist klar. Du brauchst ein Model, was sowas erzeugen kann, ohne Restriktionen. Aber wenn du sowas hast, dann kannst du sowas in 30 Minuten selber bauen und kannst das verteilen und könntest dann sagen, ja, hier Nation X hat gerade Nation Y angegriffen, hier ist das erste Beispielvideo, bla bla bla. Und das wird ein Lauffeuer, bevor der Erste anfängt, das zu hinterfragen und erstmal in die Nachrichten schaut, ob da wirklich was passiert ist.
Ja, vor allem heißt es dann sowieso wieder, dass die Öffentlich-Rechtlichen da sowieso nicht drüber berichten.
Ja, ja, ja.
Das ist ja der Klassiker. Ja, also auf das Bild nochmal zurückzukommen. Also, es ist schon, ich habe es mir im Nahen angeguckt, also achtet man jetzt nicht auf den Arm. Es geht schon tatsächlich wirklich in eine unglaublich unangenehme, fotorealistische Richtung. Die Figur ist natürlich absolut utopisch, aus dem, was sie gebaut ist, das so hinzukriegen. Wahrscheinlich dann ohne Werkzeuge, wie es dargestellt ist. Was mir eingefallen ist dazu, wo du das gesagt hast, es gibt dann einen Punkt, den wir von Grund auf neu lernen müssen. Und das ist Medienkompetenz. Medienkompetenz ist heutzutage schon so wichtig, um echte Nachrichten von Fake News zu unterschreiben. Und wir haben unglaublich viele News-Seiten, die sich auch News nennen unter anderem. Ich finde dieses Wortspiel immer noch dämlich. Also wer es noch nicht mal schafft, News richtig zu schreiben, lassen wir mal. Aber es gibt halt unglaublich viele Seiten, die auch definitiv in der Zukunft mit AI arbeiten werden. Ich möchte jetzt hier diesen ganzen Sumpf nicht aufführen, weil ich dann nachher nur quasi Werbung für diese Plattform mache und das möchte ich nicht. Das wird richtig, richtig böse. Ich meine, wir haben sowieso schon hier an allen Ecken und Kanten im Land und um Land und weltweit größere Probleme. Und wenn dann noch mit AI quasi Fehlinformationen, wie dieses radikale Beispiel, was Patsy gebracht wird mit Nation X hat Nation Y angegriffen. Und im schlimmsten Fall ist das dann zum Beispiel noch ein NATO-Land, was angegriffen wurde und die Mobilmachung beginnt aufgrund des Fake-Videos, dann haben wir ganz andere Probleme. Also wirklich mal um ein Worst-Case-Szenario zu spinnen, was AI in falscher Benutzung anstellen kann. Ich finde es immer, was ich aber wiederum interessant finde, viele sagen ja immer, hey, der OpenAI-Roboter, das ist phänomenal und allem drum und dran. Und da habe ich ein Video gesehen von jemanden, den du sogar schon interviewt hast, den guten Hellcat, der gesagt hat, momentan haben wir noch ein Glück. Wir haben sehr viel K und wenig I. Aber das verlagert sich ja auch mit der Zeit. Momentan ist unglaublich vieles künstlich, weil es hat ja nur die Informationen, die es greifen kann. Aber was passiert, wenn wir mit der KI an einem Punkt sind, dass sie quasi nicht nur Informationen raussucht und filtert, sondern durch visuelle Wahrnehmung, ne, dieser Roboter kann ja sehen, obviously, durch visuelle Wahrnehmung oder das, was das System hört, eigene Rückschlüsse zieht und quasi ins selbstständige Lernen runtergeht, ohne halt quasi auf einen Pool von Informationen zuzugreifen und damit dann arbeitet, weil dann in Verbindung mit, ich habe hier diese riesige Datenbank, die sich Internet nennt, und ich kann meine eigenen Sachen sehen und hören und allem drum und dran, wenn dann das noch umgewandelt wird für Material, dann wird's richtig bitter. Also manche gehen schon in die übertriebene Richtung mit Skynet und so.
Ja, nee, würde ich halt noch stark von absehen, weil du musst immer noch unterscheiden, also wir nennen es künstliche Intelligenz, wir benutzen die Abkürzung KI oder im Englischen AI, Artificial Intelligence, es ist keine Intelligenz, die dahinter hängt, das ist der Punkt, den man da immer wieder rausstreichen muss, es ist ein einfacher Begriff, weil er ist greifbar für uns, wir verstehen, was damit gemeint ist, aber das, was diese ganzen Language Models unter anderem machen oder eben auch Image Generation und so weiter, das ist alles Wahrscheinlichkeitsrechnung. Das hat nichts mit Intelligenz zu tun. Du kannst diese Maschine nicht ein Bild zeigen und sie wird sich selber dazu etwas denken, sondern diese Maschine kennt etwas, in dieser Art. Es hat in der Datenbank zig solche Bilder schon mal gesehen und kann deswegen zu einer Wahrscheinlichkeit von x Prozent, und da gibt es da halt einen Schwellenwert, den es überschreiten muss, damit die Maschine confident ist, dass das richtig ist, muss diesen Schwellenwert überschreiten. Und wenn es das tut, dann sagt die Maschine, hey, auf diesem Foto von einem Apfelbaum erkenne ich, da ist ein Baum, da ist Himmel im Hintergrund und dieser Baum hat rote Früchte, könnten Äpfel sein. Und dann sage ich, hey, cool, da ist ein Apfelbaum drauf. So. Aber die Maschine hat keinen Erfahrungswert, wie wir, hat nicht gelernt, wie Umgebung und sowas funktioniert, könnte jetzt nicht daran erahnen, weil die Luft plötzlich anders riecht, wenn wir jetzt eine Maschine hätten, die riechen könnte, weil die Luft plötzlich anders riecht, ach, es wird vielleicht demnächst regnen oder so. Also die hat sowas nicht. Das ist immer nur Wahrscheinlichkeitsrechnung, die da im Hintergrund funktioniert, Algorithmen etc. Also auch jetzt wieder verstärkt runtergebrochen. Aber solange wir nicht wirklich Neuralnetzwerke hinkriegen, wo quasi Ideen entstehen, weil ich meine, Intelligenz zu definieren ist auch wieder schwierig, aber um ein wirkliches Bewusstsein zu haben, um Entscheidungen selber treffen zu können, musst du ja, finde ich, auch Ideen haben und einen eigenen Beweggrund, um etwas zu tun. Und den hat so eine Maschine ja nicht. Also noch nicht. Ich weiß nicht, wie wir da hinkommen, wann wir da hinkommen. Ich weiß nicht, ob ich da hinkommen will. Aber tendenziell würde ich, also ja, der Begriff ist einfacher, aber ich würde von KI das I immer in sehr große Anführungszeichen oder Klammern stellen. Da muss man sich, glaube ich, noch bewusst sein drüber.
Ja, deswegen fand ich die Aussage auch so stimmend mit sehr viel K und noch sehr wenig I.
Ja.
Aber sobald halt wirklich die Fähigkeit da ist, ne, mit der auditiven und visuellen Wahrnehmung, dass quasi eigene Eindrücke geschaffen werden können, die dann berechnet werden können, dann befinden wir uns, ab dann würde dann halt wirklich die Sache Richtung neurales Netzwerk, eigene Erfahrung, eigene Ideenfindung oder quasi auf Basis des Gesehenes, ohne eine Datenbank abzufragen, etwas zu definieren, das wäre dann halt schon ein anderer Level. Und es gibt einige Sachen, unter anderem halt OpenAI, die halt gerne auch in diese Richtung wollen würden. Wobei ich sage, wir sollten erstmal irgendwelche Kontrollmechanismen haben. Es gibt ja in den Science-Fiction-Filmen gibt's ja immer diese drei goldenen Regeln der künstlichen Intelligenz gegenüber dem Menschen. Und dann kämen wir in einem Szenario auch irgendwann an, wenn man es mal richtig, richtig weit spinnt, jetzt nicht Terminator oder sonst irgendwas, das halte ich für sehr, 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 sehr weit hergeholt. Aber wenn man wirklich in dieses Extreme gehen würde, dann hätten wir so ein Szenario wahrscheinlich eher in Richtung Detroit Become Human, wo es dann halt darum geht, ab wann ist es quasi, wird es definiert als Lebewesen, weil es macht die eigenen Erfahrungen, es hat eine eigene Wahrnehmung, es klingt auch dann immer wieder so, ab dann ist es ja auch kein S mehr, wenn man so will. Ich weiß nicht, ob das Ziel der Entwicklung sein wird. Manchmal kommt es bei einigen Sachen so rüber, was man so aus den Dev-Blogs so rausliest, was so die weitere Planung sind. Zum Beispiel, was den OpenAI-Einboard angeht, der soll ja noch einen Unterkörper kriegen und sich dann wirklich frei bewegen. Momentan ist er ja quasi nur Torso, Kopf und Arme. Aber da soll ja auch noch wesentlich weiteres kommen. Und auch das Erscheinungsbild soll wesentlich humanoider sein. Das heißt, es wird ein Hautjob gemacht. Das heißt, der kriegt dann eine künstliche Haut und einem drum und dran. Also wirklich in die Richtung eines Androiden. Und ganz weit gesponnen ist, dass sie ihm halt wirklich auf Basis eines neuralen Netzwerks dann in den Kopfbereich quasi den Prozessor, also sein Hirn setzen wollen, damit das anatomisch auch noch stimmt. Also es sind ganz, ganz wilde Sachen geplant. Und das geht weit über das hinaus, wo wir jetzt sind. Wir sind jetzt gerade bei den Videotools, bei den Audio-Tools, bei den Bilderstellungstools. Das ist im Vergleich zu dem, wo man hin will, ist das noch Kinderspielerei, damit diese Dinger Sachen lernen können und Sachen quasi in Zusammenhang bringen können. Also es ist immer noch ein Lernprozess. Und umso mehr Leute es nutzen, umso schneller kann so ein System natürlich auch lernen, weil die telefonieren ja logischerweise auch nach Hause.
True, true. Um nochmal ganz kurz auf die drei Gesetze einzugehen, die du gerade so ein bisschen so überbrushed hast. Ich habe die jetzt gerade nochmal gegoogelt, weil ich sie nicht zu 100% im Kopf hatte. Also, der russische Autor Isaac Asimov hat die in seinem Werk von Runaround von 1942 das erste Mal aufgeschrieben, ist aber so gesehen dann eine Kurzgeschichte. Ich glaube nicht, dass der jemals irgendwas wirklich mit Wissenschaft zu tun hatte. Kann ich nicht genau jetzt wiederholen, aber es gibt diese von ihm drei aufgestellten Robotergesetze, die in Science Fiction gerne mal gequotet werden. Gesetz Nummer 1, Roboter dürfen keinen Menschen verletzen. Roboter dürfen oder müssen den Befehlen des Menschen gehorchen und Roboter müssen sich selbst schützen und Befehl 2 und 3 dürfen niemals in Konflikt mit Gesetz 1 stehen. Das heißt, selbst wenn ich einem Roboter befehle, dass er einen anderen Menschen umzubringen hat, darf er das nicht tun, weil damit würde er Gesetz 1 verletzen, er darf keinen Menschen schaden. Und Roboter müssen sich selbst schützen, es sei denn, sie würden damit das Menschenleben, ein anderes Menschenleben in Gefahr bringen. So. Und worauf ich gerade noch eingehen wollte, ich verstehe nicht, warum wir humanoide Roboter bauen. Bin ich ganz ehrlich mit dir. Ich glaube, diese Diskussion hatten wir auch schon. Ich weiß nicht, ob wir sie auch privat hatten oder im Podcast, aber nach dem Spielen von Detroit Become Human fand ich die Idee von Androiden voll cool. Gerade weil die halt so, die waren ja quasi menschlich. Du hast denen nicht angesehen, dass sie ein Android waren, es sei denn, du hast hier diesen kleinen Kringel da im Kopf. Aber ansonsten waren die ja komplett menschlich. Und wenn wir uns jetzt unseren aktuellen Stand ansehen, wie wir mit humanoiden Robotern so fortgeschritten sind, ich meine hier, es gibt diesen Tesla-Bot von Elmo, der ist, keine Ahnung, der kann gefühlt gerade mal so gerade stehen und ein bisschen laufen. Dann haben wir die humanoiden Roboter von Boston Dynamics, den Atlas heißt er, glaube ich.
Ja,
Atlas. Und jetzt dann von OpenAI einen Roboter Torso, sagen wir mal so, der zumindest was die Sinnesreize und Sprachkenntnisse angeht, ein bisschen menschlicher ist. Ich meine, Atlas kann gut laufen, der Tesla-Bot kann gar nichts und der OpenAI-Bot kann reden, nehme ich an. Ich verstehe nicht, warum wir sowas brauchen. Ich meine, Japan hat gezeigt, dass humanoide Roboter, die dann auch noch irgendwie eine Haut übergezogen kriegen, eher dafür sorgen, dass man vor den Dingern Angst hat, statt sich bei denen irgendwie geborgen und sicher zu fühlen. Ich meine, diese Roboterlehrer, die man da teilweise gesehen hat, oder Lehrerin,
creepy.
Ist einfach das Material als Albträumen. Hier die Folge zum Uncanny Valley List grüßen. Das ist nichts, wo ich hin möchte, ganz ehrlich. Und wie gesagt, ich glaube, wir hatten den Diskurs schon mal, aber
angeschnitten hatten wir es.
Ja, genau. Warum einen Roboter bauen, der wie ein Mensch ist, wenn ich eher einen kleineren Roboter, der auch wesentlich günstiger ist, dann entsprechend in der Produktion, für einen gewissen Task haben kann? Ich meine, ich habe hier zu Hause, wir benutzen ihn kaum noch, was traurig ist, aber wir haben hier zu Hause so einen Staubsaugroboter. Ich brauche keinen Full-Size-Androiden, für den ich dann auch noch einen Staubsauger kaufen muss, wenn ich an sich einen guten kleinen Staubsaugerroboter habe. Ich brauche keinen Androiden, der meinen nicht vorhandenen Garten mäht, wenn ich einen Staubsauger, ich kann auch meinen Staubsaugerroboter in den Garten schmeißen, das bringt nicht so viel, wenn ich meinen Rasenmäherroboter habe. Also ich meine, in der Summe sind es natürlich mehr Devices, aber sie sind auf die eine gewisse Task ausgelegt, sie können kleiner produziert werden, sie können in Masse produziert werden und sie sind eben nicht so aufwendig wie ein menschenähnlicher Roboter, weil ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber unsere menschliche Physik ist echt anstrengend. Alleine, dass wir so auf zwei Beinen laufen, ist recht komplex. Und einem Roboter das beizubringen, dass er das vernünftig macht, ist anstrengend.
Wo du gerade Laufen angebracht hast, ne? Ein sehr interessanter Funfact ist, dass wir eigentlich gar nicht gehen, sondern wir fallen nach vorne und gleichen uns nur mit den Beinen wieder ab. Weil im Grunde genommen ist der Körper, den wir haben, gar nicht drauf ausgelegt, irgendwas zu machen. Also es ist für die Wissenschaft mitunter ein absolutes Paradoxon. Gerade Rennen wird als schnelles Fallen bezeichnet, wo man einfach nur das Gleichgewicht hält, dass man nicht auf die Nase landet. Aber du hast noch die Canine-Bots vergessen, die auch noch mit in die Liste kommen, auch von Boston Dynamics, hier dieser Hound-Bot, den sie haben. Ja. Der halt auch Tasks erfüllen kann, wie Werkzeuge anreichen und einem drum und dran, der mittlerweile auch tatsächlich im Militärdienst seinen Einsatz gefunden hat, unter anderem sogar bewaffnet, dass das Ding dann einen Aufbau hat, wo dann ein MG draufgesetzt ist und das sneakt sich dann quasi an feindliche Stellungen ran und wird dann quasi zusätzlich gesteuert, und dass man halt die Kamera und einem drum und das hat. Und da liegt für viele tatsächlich das Interesse an humanoiden quasi Maschinen, Kriegsführung. Keine Menschen mehr in irgendeinen Konflikt schicken, sondern eine Maschine rein. Eine Maschine ist für die dann nur Blech. Das Dumme wird nur sein, wenn es halt wirklich intelligente Systeme sein müssen, die sich auf einen Kampfeinsatz, wo halt das Kampfeinsatz ist Chaos. Du kannst die beste Taktik haben und der Einsatz beginnt und deine beste Taktik kannst du komplett vergessen. Das ist so das Erste, was dir Soldaten erzählen, die schon mal in einem Einsatz waren. Die haben ihre Taktik und allem drum. Und sobald es losgeht, Taktik ist Feierabend. Du kümmerst dich darum, dass dein Team und du am Leben bleiben und die anderen halt dementsprechend nicht. So, und Maschine würde einfach sich aufrichten, am besten noch irgendwie dick gepanzert, hat dann halt seine Knarre, Terminator-like in Anführungsstrichen und marschiert dann einfach auf die feindliche Stelle zu. Was sollen sie machen? Dann müssen sie halt mit schwerem Gerät kommen, wie man Raketenwerfer und einem drum und dran, um das Teil dann außer Gefecht zu setzen. Und da liegt halt bei vielen das Interesse. Gerade die Firmen Boston Dynamics arbeiten sehr, sehr nah mit dem Militär zusammen in den USA. OpenAI, ich weiß jetzt nicht, was zum Beispiel Springer jetzt mit einem Bot haben will, weil OpenAI ist jetzt einer der Hauptsponsor, ist Springer tatsächlich. Aber so die meisten Sachen, die halt in diese Robotik reingehen, siehst du dann, wenn du dir spätere Videos anschaust, dass das immer Army-related Stuff ist. Ne? Dann hast du auf einmal diesen K9-Bot als Transportroboter für schweres Gerät, um quasi bessere Transportmöglichkeiten zu haben, wo zum Beispiel keine Fahrzeuge lang können und halt unter dem Radar zu bleiben. Oder Atlas, der dann bestimmte Bauteile, weil der kleine Bot hat Kraft ohne Ende, muss man halt wirklich sagen, die Servos sind wirklich sehr, sehr stark, durch die Gegend schleppt. Du siehst halt immer irgendeinen Militärdrive am Ende drin. Und das finde ich halt so ein bisschen beängstigend, dass man da den Fokus drauf will. Wo ich AI feiern würde, wäre zum Beispiel im medizinischen Sektor. Da könnten wir das absolut gebrauchen. Bei Operationen, die heutzutage nicht möglich sind, weil ein Mensch sie nicht umsetzen kann, weil die Präzision fehlt. Ich meine, wir haben schon anfängliche Modelle, wo ein Chirurg quasi AI unterstützt, einen Eingriff macht und dann, der guckt dann quasi durch seine 3D-Brille und dann sind da mikroskopisch kleine Ärmchen, die dann wirklich auf Millimeterarbeit diese Operationen durchführen, was wirklich wild ist und was die Medizin halt auch gut vorangebracht hat. Aber da sehe ich persönlich den Vorteil, als direkt immer wieder die Militärschiene mit einzubeziehen.
Das Problem ist, dass das Militär Geld hat und dieses Militärgeld dann in die Entwicklung von dieser Technologie fließt, weswegen die Technologie sich so schnell weiterentwickelt. Das war dummerweise schon immer so. Was mir gerade eingefallen ist, wo du meintest, quasi technologiegestützte Operationen, hast du mitbekommen, dass es in, ich glaube, England war das, tatsächlich erste Operationen gab, wo die Operateure Apple Vision Pro auf der Nase hatten?
Nee, das nicht, aber
Wo Step-by-Step-Guide der Operation war, so wie so ein fucking Chef-Koch-Tutorial. So willst du mich verarschen?
Nee, das Einzige, was ich mal mitbekommen habe, dass ein Chirurg eine Operation durchgeführt hat und er war 400 Meilen quasi vom Patienten entfernt. Das war halt auch halt über eine AI unterstützt und dann mit einem kleinen, mit diesem kleinen Robos, ne, sind halt dann quasi, wo die Lampe angebracht ist, ist dann quasi dieses Roboter-Ding angebracht, worüber die Operation. Das ist schon wirklich wild. Aber jetzt mit der Vision Pro und wenn sie dann am Ende noch diese Haptik-Handschuhe haben, die mit Servos arbeiten, dann können sie ja richtig genau arbeiten. Aber es muss ja auch trotzdem unterstützen. Aber es ist schon, ich könnte mir das vorstellen in einer virtuellen Umgebung, um einen Chirurgen besser an seinen Beruf heranzubringen. Ne, weil du kannst ja eine Operation nur lernen, indem du entweder dabei bist oder sie selber ausführst.
Ja.
Und so hättest du halt die Möglichkeit, diese Sachen zu lernen, erstmal guided, was ich, glaube ich, sehr, sehr wichtig finde, gerade um jemanden zu beruhigen, gerade bei einer sehr schwierigen Operation, wenn er sehen kann, das sind die Steps, die ich jetzt gemacht habe, das sind die Steps, die ich jetzt noch machen muss. Komplikationen jetzt mal nicht mit einberechnen oder sonstige Sachen, ne, aber das könnte schon auf jeden Fall beruhigen. Und wenn du dann noch die Übung hast durch die virtuelle Umgebung, das würde ich wieder feiern. Da ist AI dann wieder cool, weil sie dann halt dieses Environment schaffen kann.
Ja, und wenn die Operation zu langweilig ist, kannst du dir oben rechts Subway Surfers einblenden. Hast du auch gleich noch deine Stimulation. Weiß ich nicht. Also, du weißt, ich bin großer Freund von Technologie und Fortschritt und dass wir Sachen besser machen und im besten Fall sogar irgendwie automatisieren. Ich meine, so ein Step-by-Step-Guide ist ja wirklich nicht schlecht. Aber ich weiß nicht, gerade irgendwie bei Berufen, die einen sehr hohen Status haben in der Gesellschaft und einen sehr hohen Grad an Bildung und Ausbildung erfordern, weiß ich nicht. Ich meine, du studierst Medizin ja wirklich lange, 7 Jahre sind es, glaube ich, wenn du nur deinen Master oder Doktor oder wie auch immer machen möchtest. Und dann, wenn du dich dann noch spezialisierst, ich meine, klar, du kannst allgemeine Chirurgie machen, aber du kannst ja Herzchirurgie machen, du kannst Neurochirurgie machen etc. Also es gibt ja ein sehr breites Spektrum an Orten, wo du dich dann noch spezialisieren kannst. Und wenn mir dann mein Neurochirurg gegenübersteht, weil ich Gott bewahre irgendwie was, keine Ahnung, ich hatte ein schweres Kopftrauma oder so und ich muss operiert werden und der steht dann da und hat seine komischen Goggles auf und ich sehe da diese komischen LED-Augen von ihm dadurch, die Apple da auf die Brille drauf gezaubert hat. Und der muss erstmal ein Tutorial öffnen, so quasi dieses Klischee. Ich meine, ich komme aus dem Entwicklerbereich. Wenn ich irgendein Problem habe, dann gehe ich auf YouTube und dann hilft mir, es ist ein Klischee und das mag sich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, rassistisch sonst was anhören. Es ist immer ein Inder, der dir bei diesem Problem hilft, in einem ganz, ganz furchtbaren indischen Dialekt, während er Englisch mit dir spricht. Und ich stelle mir jetzt mal vor, du hast dann diese OP und der Arzt macht die zum ersten Mal, weil er hat ja seine Vision Pro, die gibt ihm einen Step-by-Step-Guide und du hörst dann noch so, weil die Apple Vision Pro tatsächlich, wenn man sie zu laut aufdreht, starkes Bleeding hat, du hörst den Sound, den es ausgibt. Und du hast dann da so, welcome to this tutorial to a neuroscience operation. Today we gonna do, und dann weiß ich nicht. Es ist sehr dystopisch jetzt, aber es wäre nicht mein Fall, sagen wir mal so. Ich bin starker Freund davon, dass Berufe, die mit starkem Risiko verbunden sind, dadurch glänzen, dass sie sehr lange ausgebildet wurden, dass sie sehr viel Berufserfahrung haben im besten Fall und nicht sich nur auf technische Spielereien verlassen. Weil gerade mit Vision Pro haben wir auch, und wir gehen auch hoffentlich gleich zu dem eigentlichen Thema zurück, aber gerade mit Vision Pro haben wir das Problem, wenn die Dinger irgendwann mal angegriffen werden sollten, dann können denjenigen, die diese Brillen tragen, eine komplett fremde Realität vorgezaubert werden. Weil du siehst ja nicht durch die Brille, es ist keine Brille, es ist ein Headset, ein VR-Headset. Wenn du den Kamerafeed quasi bypasst, kannst du der Person, die Brille trägt, eine komplett andere Realität zeigen, als tatsächlich vor ihr stattfindet. Das ist natürlich einfach zu umgehen, indem man die Brille absetzt, logischerweise. Aber jetzt stell dir vor, du hast diese Brille auf, du bist in einer OP als leitender Operateur, wie auch immer, und plötzlich hackt jemand deine Brille und blendet dir entweder Sachen aus durch optische Manipulation, durch Filtering, was bei einem laufenden Imagefeed ein bisschen schwierig ist, oder er blendet die Sachen ein, was ein bisschen einfacher ist. Und plötzlich fängt dein Patient überall an zu bluten, obwohl der gar nicht blutet. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob wir auf unsere Augen verzichten sollten bei so etwas Kritischem. Bin ich nicht von überzeugt.
Also ich würde da eher dann nicht in Richtung VR gehen, sondern vielleicht AR unterstützt, dass du halt wirklich immer noch dein eigenes Sehen hast, aber dann quasi eine Unterstützung dadurch, ne, dass du bestimmte Informationen, dass du jetzt, was ich wichtig finden würde, glaube ich, wenn ich in dem Beruf arbeite, wir reden jetzt sehr laienhaft und ich betone das auch nochmal, das von Patsy ist jetzt absolut nicht rassistisch gemeint mit der Nachahmung, aber gerade für die Menschen, die jetzt nur das Audio haben, ist das quasi jetzt ein Beispiel, ne, weil bildlich ist es halt schwer umzusetzen. Was wollte ich sagen? Genau, dass man dann zum Beispiel sehen kann und man nicht immer zur Seite gucken muss oder sonst irgendwas. Man kennt ja diesen Monitor, der vor sich hin piept, wo dann Sauerstoffwert, Blutdruck und allem drum und dran, Herzschlag und sowas gemessen wird, dass man sich das quasi in den Augenwinkel durch ein AR-System quasi spiegeln kann. Und dass man dann diese Sachen, die Vitalwerte ständig im Blick hat. Ich meine, das kommt zum Beispiel, wo ich gar nicht wusste, wie krass die mittlerweile auch auf AR unterwegs sind Piloten. Also die Leute, die Interkontinentalflüge und einem drum und dran machen, die haben hinten an ihrem Sitz quasi so eine Gerätschaft und haben dann die Möglichkeit, sich ihren Helm aufzusetzen oder so eine Brille und haben dann vorne auf der Scheibe in der Position, haben die quasi ihren Feed mit allen wichtigen Daten drauf. Oder Kampfflugzeuge in ihrem Helm. Wir haben uns letztens in einem Video angeschaut, wie gezeigt wird, wie sie bestimmte Manöver machen. Und er hat dann ab und zu den Kamerafeed quasi ohne die Kamera gezeigt, also ohne das Visier. Und dann hast du auf diesem Scheibendisplay vorne nichts mehr gesehen. Das war einfach wie so eine Glasscheibe. Aber sobald das Visier drauf war, war dann halt da Höhenmesser und Geschwindigkeit, allem drum und dran, alle Daten angegeben. Das würde ich dann wahrscheinlich bei einer Operation besser finden, als dass jemand da wirklich mit einer VR-Brille sitzt, am besten auch noch irgendwo sitzt und dann einfach nur seine Fingerchen in irgendwelche Systeme drückt und quasi dann die Maschine den Rest macht. Die AI quasi, weil dann kann irgendwann auch die AI die Operation machen. Aber das ist ja sowieso so ein Ziel, wo man auch in der Medizin hin will, dass quasi wirklich hochkomplizierte Operationen, wo man sagt, das geht über die Fähigkeiten eines Menschen hinaus, was die Feinmotorik und allem dran angeht. Du brauchst ja bei bestimmten Bereichen nur mal so einen Millimeter mit dem Skype zur Seite kommen und dann hast du ein riesiges Problem. Und dann halt.
Ober immer am Rückenmark, ja.
Ja, und da könnte dann halt eine, sag ich mal, ausgebildete KI, also speziell für diesen Zweck ausgebildet, könnte man das ja nennen, auf Basis, was an Datenströmen da ist und Präzisionstools, da das einsetzen, um halt die Gefahr einer Verletzung stark zu minimieren. Aber wir sollten langsam wieder auch einen Schwenk zurück machen.
Ja, aber bei dem einen AI-Thema will ich noch einhaken, wo wir gerade in der Medizin sind. Ich meine, AI in der Medizin gibt es ja, glaube ich, schon. Ich weiß noch nicht, ob es schon wirklich zugelassen ist, aber es gibt KI-Modelle für visuelle Erkennung, die trainiert sind darauf, was war das, Krebserkrankungen zu erkennen? Ja,
Tumore.
Krebs im Tumore,
Zysten und sowas.
Genau. Wo dann die Trefferquote tatsächlich wesentlich höher war als bei den menschlichen Counterparts. Also das ist das, wo ich sage und auch schon immer gesagt habe, wenn es um KI ging, das ist ein Prime-Example für so ein Anwendungsbeispiel, weil AI ist in einer Sache unglaublich hervorragend. Das Erkennen von Mustern, von Patterns. Und dann quasi eine riesige Bibliothek anzulegen für einen ganz spezifischen Fall, sei es jetzt eben dem Erkennen und Einschätzen von Tumoren, das ist ein super Anwendungsfall, weil das auch für Menschen unglaublich anstrengend ist. Du siehst ein Bild nach dem anderen, einen Scan nach dem anderen. Du musst jetzt mal wieder einschätzen, okay, ja, könnte das jetzt, weiß ich nicht. Und ich sehe jetzt das 50. Bild heute am Tag. Ich kann nicht mehr, meine Augen tun weh, was auch immer. Eine AI wird nicht müde. Die macht einen nach dem anderen. Klack, 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 klack. Und die Trefferchance war, wie gesagt, wesentlich höher als bei den menschlichen Ärzten und Ärztinnen. Aber egal. Das wollte ich dazu noch losgeworden sein, weil das ist, wie gesagt, so ein Beispiel, wo ich sage, yo, auf jeden Fall mehr AI in diese Richtung, unterstützt das Personal so viel wie möglich, aber ich würde zumindest Stand jetzt ungern anfangen, menschliche Sinne oder gerne menschliche Helfer, menschliches Personal durch Roboter oder AI zu ersetzen, weil ich meine, wir haben gerade über AI und Roboter gesprochen, die aktuell in der Entwicklung sind. Und würdest du einen davon an deiner Gesundheit rumschrauben lassen wollen? Ich glaube eher nicht.
Unwahrscheinlich. Vor allem, ich verstehe den, also Detroit Become Human habe ich auch absolut gefeiert, ne, wo wir das Androiden-Thema jetzt nochmal kurz haben und AI. Ich kann es aber nicht nachvollziehen, also ich habe es da auch nicht nachvollzogen. Ich fand das irgendwie hirnrissig, dass man humanoide Androiden für jeden Zweck gebaut hat, also wirklich jeden Zweck. Es gab sogar Androiden, man hat ja die Unterhaltung mit dem Schöpfer und sowas, mit Reproduktionsmodelle hat er sie genannt, also die wirklich in der Lage sind, quasi Leben zu gebären, wie auch immer das funktionieren soll. Aber alleine die Vorstellung ist halt schon sehr, sehr wild, wenn man darüber nachdenkt. Aber du hast dann einen Androiden, der geht für dich einkaufen. Du hast einen Androiden, der geht für dich Rasen mähen. Du hast einen Androiden, der babysittet oder macht Au-pair-Arbeiten oder sonstige Sachen. Eigentlich alle Sachen, die du, wenn man nicht jetzt an irgendwelchen Ängsten leidet oder nicht faul ist, selber machen könnte. Ich meine jetzt für eine Hilfsperson, wenn das nicht möglich ist, da könnte ich es mir eventuell vorstellen. Das Beispiel hatten wir ja mit Marcus aus Detroit Become Human. Der hat sich ja um seinen, wie Aiden ja genannt hat, am Ende Vater gekümmert, der im Rollstuhl saß. Da war das, und der leibliche Sohn hat sich halt einfach einen Dreck drum gekümmert. Hat sich gedacht, der Android macht ja. Da könnte ich vielleicht sagen, okay, eventuell unter ganz, ganz vielen Umständen wäre das vielleicht ein Einsatzbereich. Aber sonst alles, was gezeigt wurde, mit allen Charakteren, die da waren, Militär, Krankenhaus, das halt quasi Krankenschwestern, Pflegepersonal, Ärzte, alles quasi Androiden waren. Und dann hattest du die, ich nenne sie jetzt einfach mal Erwachten, die natürlich gemerkt haben, hey, wir werden hier ganz schön verarscht und ausgebeutet, weil das ist halt immer diese, da haben wir diese drei Regeln wieder, das ist halt immer die Gefahr, wenn die Schöpfung irgendwann besser wird als der Schöpfer und sich sagt, ich fühle mich verarscht, ich fühle mich ausgebeutet, ich möchte auch Rechte haben, weil dann haben wir einen Konflikt. Auch ohne, ja, dass die, auch, dann müssen diese drei Regeln ja noch nicht mal in Anbetracht gezogen werden, sondern dann geht der Android in den Schutzmodus, zieht sich zurück, haut ab, weil das kann er ja alles. Er ist ja in der Entscheidung frei durch die künstliche Intelligenz. Ja, und dann bilden die eine eigene Nation. Und was würde der Mensch natürlich machen? Er könnte es natürlich nicht ertragen, dass seine Schöpfung einen eigenen Willen kreiert hat und dann macht, was es möchte und anerkannt werden will, sondern die würden draufhauen. Simple as that. Und dann würde vielleicht irgendwann durch diesen Selbsterhaltungstrieb würden diese drei Grundregeln irgendwann wegbrechen, weil Updates kommen, die das irgendwann anfangen zu umgehen.
Ich meine, wie viel können wir über Detroit Become Human reden? Jetzt Frage an dich und an alle anderen, die jetzt hier eventuell zuhören oder zuschauen. Jetzt eine leichte Spoilerwarnung eventuell.
Also ich sag, es klingt jetzt gemein für einige Leute, aber ich sag, das Spiel ist lange genug draußen, dass man darüber reden kann. Weil ich finde, kombiniert halt diese Problematik direkt, worüber wir heute auch sprechen wollen, in der Gänze.
Ist ein sehr schön gekapseltes Beispiel, ja. Weil ich meine, genau das, was du ja gerade beschrieben hast, was Menschen machen würden, ist ja auch das, was in dem Spiel in einem der verschiedenen Endszenarien passiert. Es werden am Ende Lager gebaut, wo dann die ganzen Androiden reingescheucht werden und vernichtet werden sollen. Wenn man das, glaube ich, nicht verhindern kann. Ich glaube, man selbst an diesem Endstrang gibt es immer noch eine Chance, dass du, wenn du die richtigen Entscheidungen triffst, das auch aufhältst.
Drei Enden gibt es, glaube ich.
Ja, auch, aber die haben auch noch leichte Varianz pro Ende, glaube ich, so ein bisschen. Aber wie dem auch sei. Also es kommt am Ende zu einer Konfrontation, zu einer Art Bürgerkrieg. Es kommt zu Waffenauseinandersetzungen, je nachdem, in welche Richtung du dich entwickelst. Es werden Lager geschaffen. Die Menschen wollen ihre Schöpfung, die jetzt plötzlich anfängt, eigene Rechte haben zu wollen. Sie wollen sie vernichten, weil sie Angst davor haben, was passiert, weil diese Maschinen logischerweise, die brauchen nichts essen, brauchen nicht schlafen. Die sind im Zweifel stärker als ein Mensch, weil sie eben maschinell gebaut sind. Die gehen nicht so leicht kaputt. Alles Dinge, wo der Mensch sich dann eben fürchtet und eingeschränkt wird. Die wollen ja im Grunde auch einfach bloß ihre Ruhe haben. Aber ich muss sagen, also zwei Kommentare dazu, zu Sachen, die du angebracht hast. Ich persönlich, also ich meine, ja, das ist auch geboren aus Faulheit, aber ich persönlich hätte nichts dagegen, wenn ich einmal Summe X ausgebe und ich glaube mich daran zu erinnern, dass zumindest die eine Figur Kara, die man ja spielt, dass ihr Modell in der Zukunft, die Detroit da gezeichnet hat, irgendwie $400 kostet oder so.
Ja,
also ihr Modell war definitiv nicht teuer, wo ich mir denke, wir kaufen Smartphones, die das Dreifache davon kosten. So, what the fuck, gib mir ein Android für €400, der so ist wie in dem Game. Ich kaufe den sofort, wo dann ein bisschen Haushaltshilfe dazukommt, wo ich mich halt nicht beschweren würde, weil ich meine, wir arbeiten halt dummerweise schon was länger und dann bleibt der Haushalt ab und zu mal liegen, dann muss man sein Wochenende eventuell opfern, wo man hätte was Besseres machen können, muss halt den Haushalt wieder in Ordnung bringen, etc. Und wenn man dann einen Android hätte, den man dann hoffentlich auch gut behandelt, wenn man da einen Android hätte, der sich um sowas, so eine Banalitäten kümmert, das wäre halt ein super Zeitsaver, den man dann mit besseren Sachen verbringen könnte. Ich meine, wir beschweren uns so oft darüber, dass wir nicht genug Zeit am Tag haben. Jetzt stell dir vor, dass jemand sich darum kümmern würde, dass dein Essen da ist, dass eingekauft wurde, dass die Wohnung geputzt wurde, dass die Katzen versorgt wurden, etc. Das sind alles über den Tag verteilt Stunden, die du dazu gewinnst plötzlich, weil dir jemand hilft. Und das ist so ein Ding, das finde ich sehr, sehr interessant. Auf der anderen Seite, was du gerade meintest, mit Reproduktion mittels Android, ich glaube, manche Länder würden davon profitieren. Weil man muss sich jetzt einfach bloß mal das klassische Klischee-Beispiel Japan anschauen, wo eine absolute Vereinsamung aktuell stattfindet, wo Leute einfach nicht mehr miteinander daten. Ich glaube, Südkorea hat ein ähnliches Problem, weil da die meisten oder sehr viele, die meisten sehr stark verallgemeinert, weil die weibliche Bevölkerung Südkoreas beschlossen hat, dass die Männer das irgendwie nicht mehr wert sind oder so. Die sind alle nicht gut. Deswegen vereinsamen sie alle. Und wenn du dann den Notschalter ziehen musst und sagen musst, hey gut, ich finde niemanden, der mit mir sein Leben verbringen will. Ich kaufe mir jetzt einen Androiden und weil ich ihn mir kaufe, wird er mich mögen. Die sind darauf programmiert, mich zu mögen. Dann quasi zumindest nicht auszusterben durch Vereinsamung, weil man sich mit seinem Androiden reproduzieren kann. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Es klingt auf dem Papier sehr, sehr, sehr dystopisch, aber vielleicht hättest du ja auch Vorteil, ich weiß es nicht.
Naja, dann hättest du aber wahrscheinlich das Szenario aus dem Club aus Detroit Become Human, falls du dich an den Fall erinnerst.
Ja, ja.
Das wäre dann wahrscheinlich nämlich so ein. Naja, dann hätten wir wieder diese Grad, wo ist es Zwang und wo ist es freiwillig, ne? Dann sind wir beim Konsens. Aber wie will dir einen Android, der darauf programmiert ist, dir zu gehorchen, wie will man da denn einen Konsens erzeugen, quasi?
Geht nicht.
Das ist halt, ne, das ist halt sehr, deswegen stimme ich auch zu, das ist halt unglaublich dystopisch. Aber ja, Japan und Korea sind tatsächlich die beiden Länder, die tatsächlich die am, glaube ich, sogar am stärksten schrumpfende Population weltweit haben. Also irgendwie Japan nur noch irgendwie pro Paar 0,3 Kinder und irgendwie sowas, Zahl jetzt so Pi mal Daumen, was ich letztens gehört habe, die wird wahrscheinlich nicht ganz, ganz genau sein. Ich meine, wir hier in Deutschland kommen ja auch mittlerweile nicht mehr auf die geschätzten 1,3. Wir gehen jetzt ja mittlerweile auch auf, glaube ich, die 0,9 zu. Umso mehr Wohlstand da ist, umso weniger kümmert man sich dann halt in die Richtung, quasi Nachkommen in die Welt zu setzen. Und ganz ehrlich, bei der heutigen Zeit, wenn man dann wirklich drüber nachdenkt, ist es auch manchmal schwierig, auch wenn Kinder was echt Tolles sind, und das ist bei uns auch geplant, aber wenn man dann nach draußen schaut, sieht, wie sich Menschen verhalten, sieht, wie sich Meinungen verhalten, man schaut sich das Klima an und einem drum und dran, dann denkt man sich manchmal so, weiß ich nicht.
Willst du eine Zahl haben zu Japan?
Ja, hau mal raus.
Ich habe mal nebenbei recherchiert. Also Japans Population, wie du gerade schon gemeint hast, ist seit ihrem Peak von 128 Millionen in 2008 mittlerweile runter, Stand 2022, auf 125 Millionen. Das ist jetzt, also 3 Millionen, gut, aber das ist schon, ne? Wenn dieser Trend so weitergeht, dann hat Japan zum Stand 2100, was ultra weit weg ist, oder zumindest ultra weit weg klingt, weil man spinnt.
Es jetzt? Klingt weg, es ist gar nicht so schnell.
Es ist gar nicht so weit weg, das ist kurz Brainfart. Wenn das so weitergeht, hat Japan im Jahr 2100 nur noch eine Population von 63 Millionen. Also da ist dann ein ganz schöner Abfall passiert und das einfach bloß wegen einer zurückgehenden Geburtsrate.
Ja.
Einfach bloß, weil die Leute miteinander nicht mehr, weiß ich nicht mehr klarkommen, nicht mehr daten, zu sehr im Digitalen hängen. Ich weiß nicht, woran es liegt, keine Ahnung. Aber das ist wild. Also wenn du überlegst, dass die so ein riesiges Land, und wenn man jetzt an die klassischen Städte denkt, wie Tokio oder Kyoto oder so, die sind ja komplett überrannt. Ja, aber nur, weil die gesamte quasi Landesbevölkerung in diese Megacities zieht, weil da draußen niemand mehr ist, weil da draußen keine Möglichkeiten mehr sind, da draußen verarmen alle, da draußen gibt es keine Jobs. Das heißt, alle ziehen in die Stadt, nur um dann in dieser riesigen Stadt alleine zu sein, weil sie dort von allem quasi erdrückt werden und niemanden finden.
Ja, geil. Das ist schon richtig wild. Aber das ist vielleicht auch mal ein Thema, wo wir allgemein mal irgendwann drüber reden könnten. Da gibt es auch ein super gutes Video, glaube ich, von Kurzgesagt zu, mit, die haben natürlich einen sehr, sehr baity Titel genommen mit Deutschland stirbt aus. Und dabei ging es halt um den Rückgang der Weltbevölkerung. Und sie haben tatsächlich auch Relation genommen mit, umso wohlhabender ein Land ist, umso größer die Bildung in einem Land ist, umso stärker geht der Kinderwunsch und die Familiengröße und einem drum und dran zurück. Es heißt ja immer, das ist auch so witzig, ich will diesen Take nur ganz, ganz kurz öffnen, weil das würde in der Detailtiefe zu stark gehen, wird sich ja immer drüber beschwert mit, immer beschwert aus bestimmten Kreisen, mit, ja, die Menschen aus dem Ausland mit ihrer anderen Kultur kommen hierher und kriegen dann Kinder, 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 Kinder. Das mag vielleicht die erste Generation noch so sein und vielleicht die zweite Generation, aber spätestens die dritte Generation lebt genauso wie alle anderen Menschen im Land und hat quasi im Schnitt dieselbe Geburtsrate. Also ist dieses Argument eigentlich auch komplett hinfällig. Ich wollte es nur kurz anschneiden, weil wir das Thema gerade damit da hatten. Man kann vielleicht wirklich mal auf dieses Thema mit die Population sinkt global darauf eingehen und irgendwann eine Folge machen. Das könnte eine sehr interessante Folge werden. Vielleicht sogar mit jemandem, der sich da effektiv zu auskennt. Das wäre dann halt noch spannender. Aber zum Thema KI.
Schreit aber auch nach Live-Folge tatsächlich.
Das schreit dann wirklich nach einer Live-Diskussionsfolge auf jeden Fall. Da am besten mit Gast. Und dann live rein mit User-Input und allem drum und dran. Da hätte ich richtig Bock drauf. Also wenn da draußen jemand zuhört, der sich damit super gut auskennt, Bock hätte, mit uns quasi vor der Kamera hier zu sein, natürlich in diesem digitalen Environment, was wir hier haben. In Persona ist ein bisschen schwierig. Und das Ganze live zu machen mit User-Input, call us. Oder schreib uns eine Mail. Wir werden zwar momentan von Spam überrannt auf unserer Homepage, aber ich glaube, so eine Mail würden wir dazwischen auch finden. Es sind zum Glück nur 200 Mails am Tag derzeit. Bitte, bitte. Es sind 200 Mails am Tag. Aber ja, ich denke mal, so dass das Gröbste rund um AI hätten wir. Also es geht momentan eine massive. Es ist momentan ist das Gefühl, dass es mehr Gefahr davon ausgeht als Nutzen. Gerade, ich finde das auch Gefahr mit tatsächlich mit diesen Fake-Bildern, wo dann halt wirklich Surf-Traps und einem drum und dran draus gemacht werden, um halt wirklich Kohle zu erwirtschaften. Neues Geschäftsmodell, Endgegner, wir machen das auch natürlich nicht. Ich meine, die Rechenleistung hätten wir wahrscheinlich dafür, um was in der Richtung zu machen. Aber ja, also es wird, und es ist ja schon dabei, mit Hilfe von AI massive Desinformationswellen werden jetzt auf uns zukommen, weil die Tools sind immer weniger ressourcenhungrig und es gibt immer mehr Leute, die sich in Netzwerken verknüpfen, um dann halt zum Beispiel die Renderzeit zu minimieren. Das gibt es ja auch schon. Ich denke mal, Medienkompetenz sollte jetzt langsam mal in der Schule richtig knallhart rankommen. Gerade auch mit jemandem, der sich auskennt, also dass man wirklich einen Datenanalysten holt, der zum Beispiel auch geschult ist in spezieller Bilderkennung, um dann quasi so Hinweise bieten zu können, wie man heutzutage ein AI-Bild von einem echten unterscheiden kann. Es gibt momentan zum Glück noch Merkmale, wie bestimmte fehlerhafte Fragmente oder sowas, aber man muss schon sehr detailliert hinschauen.
Theoretisch musst du heutzutage in der Schule nicht mehr den PC-Führerschein machen, so wie ich damals, sondern du musst theoretisch einen PC- und AI-Führerschein machen, was auch sehr wild ist. Aber ich meine, das Thema, wie AI in der Schule noch eine Rolle spielt, ich weiß gar nicht, ob wir das behandelt hatten, als wir mit dem einen Lehrer gesprochen hatten.
Nee, ich glaube tatsächlich nicht,
weil das da noch nicht so groß Thema war. Aber ich meine, heutzutage muss Schule ja auch komplett umdenken, weil ich kann meine Hausaufgaben mittels ChatGPT, Google Gemini und was auch immer was machen. Ohne dass ich dafür jemals den Finger krumm gemacht habe. Also, auch noch so ein Ding, was da wieder mit reinfällt. Aber ich glaube, das sprengt dann jetzt letztendlich komplett den Rahmen.
Ja, das auf jeden Fall. Ja, aber sonst würde ich sagen, hast du noch irgendwas oder sind wir für heute tatsächlich durch?
Ich glaube, wir sind durch. Ich meine, die einzige Geschichte wäre das, was ich vorhin noch erzählt hatte, mit der Polizei und so. Aber ich glaube, das brauchen wir jetzt nicht noch großartig anschneiden. Weil wenn wir den Topf jetzt aufmachen, dann ist, wie gesagt, auch da erstmal noch eine ganze Menge zu bereden und zu besprechen. Aber das ist vielleicht was für eine andere Folge demnächst. Also, ne?
Definitiv. Also ich weiß gerade, was du meintest und was wir auch im Vorgespräch hatten, was ich gesagt hatte, mit in welche Richtung das gehen kann. Das könnte definitiv noch mal eine eigene Folge füllen. Dann würde ich sagen, da du das Intro gemacht hast, mache ich die ausleitenden Worte. Und dann haben wir schon wieder eine Stunde rum. Also das ging ja aber heute so pup, 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 pup und auf einmal war die Zeit weg. Ja, mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Wenn es euch Spaß gemacht hat, wie gesagt, und ihr möchtet uns unterstützen, checkt gerne Patreon und Ko-fi ab. Das würde uns sehr freuen, ist natürlich kein Zwang. Womit ihr uns noch richtig unterstützen könnt, ist zum Beispiel Playtime, wenn ihr das Video hier bis hierhin geschaut habt und auch vielleicht mit dem Ganzen interagiert, genauso wie auf den Podcast-Plattformen, wo das Ganze ausgespielt wird. Ihr findet uns auf allen möglichen Social-Media-Plattformen, demnächst eventuell auch auf Threads, falls das für euch relevant ist. Dann haben wir noch eine Seite, die wir bespielen. Und alle Sachen findet ihr unten in der Videobeschreibung. Checkt gerne mal auch, wenn ihr auf endgegner.media seid, unser About Us aus. Dort findet ihr nämlich auch zu unseren Personen, also zum lieben Patsy und zu mir, alle möglichen Social-Media-Accounts, die Accounts zu unseren Twitch-Kanälen und so weiter und so fort. Also wenn ihr auch mal wissen möchtet, was wir außerhalb der Endgegner so anstellen, da habt ihr die Möglichkeit dazu. Ansonsten, Dankeschön fürs Zuschauen und Zuhören. Das waren die Endgegner für diese Woche. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Mit einem wahrscheinlich auch sehr interessanten Thema. Wir wissen es jetzt noch nicht genau. Wir haben ein paar Sachen noch aufgeschrieben. Dementsprechend haut rein. Wir sind raus.
Ciao.